HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Im Prozess gegen den abgewählten Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, hat die frühere Sonderbeauftragte der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt AWO, Hannelore Richter, nun ausgesagt. Ihre Aussage war mit besonderer Spannung erwartet worden. Und zwar, weil sie nicht von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hatte. Deswegen hat es Vermutungen gegeben, dass sie Feldmann mit ihrer Aussage belasten würde. Reporter Frank Angermund ist unser Prozessbeobachter und mein Kollege Werner Schlierige hat ihn im Gespräch zuerst gefragt, ob Hannelore Richter den früheren OB am Mittwoch belastet hat.
Nein, sie hat ihn eigentlich entlastet oder sie hat versucht, ihn zu entlasten mit allem, was sie gesagt hat. Ich fange mal damit an, dass ja immer kolportiert wurde, die seien befreundet, das Ehepaar Richter und der Oberbürgermeister oder Ex-Oberbürgermeister Peter Feldmann. Dann hat sie gesagt, ja, der hat ja bei der AWO gearbeitet und dann gab es so ein Treffen in einem Garten und dann hat er gesagt, er werde als Oberbürgermeister kandidieren. Dann hat sie zu ihm gesagt, du Würstchen wirst niemals Oberbürgermeister und drumherum haben alle gelacht. Als er dann 2012 wirklich Oberbürgermeister wurde, sei die AWO froh gewesen, besonders sie, weil man hätte das Problem Feldmann nicht mehr gehabt, man hätte ihn nicht mehr bezahlen müssen, denn seine Leistung als Heimleiter in Darmstadt, die sei mangelhaft und schlecht gewesen. Und sie hat ihn entlastet, indem sie gesagt hat, Peter Feldmann sei ja so einiges, vor allen Dingen ein Schürzenjäger, aber er sei nicht korrupt. Peter Feldmann würde niemandem etwas versprechen, um keine Verbindlichkeiten zu haben, um nichts einlösen zu müssen. Und damit hat sie versucht, ihn zu entlasten. Und sie hat noch eine andere Sache gesagt. Es gab ein Treffen in einem Café in Frankfurt. Da hatte die AWO mitbekommen, dass das Revisionsamt der Stadt Frankfurt in Sachen AWO ermittelt. Und dann hat man Peter Feldmann gefragt, du Peter, ist da was dran? Und er hat gesagt, nein, da ist nichts dran. Und da habe er sie offen angelogen unter dem Motto, für uns hat er nichts getan, weswegen sollten wir ihn bestechen.
Das heißt also mit anderen Worten, Peter Feldmann ist von der AWO laut dieser Aussage nicht mit Geld durch die AWO unterstützt worden im Wahlkampf. Da ist keine Unterstützung eingeworben worden und Feldmann ist auch nicht beschäftigt worden, damit er sich als Oberbürgermeister bewerben kann, also quasi eine indirekte Wahlkampffinanzierung.
Also zu den Spenden hat sie Folgendes gesagt. Es gab bei seiner Wiederwahl 2018 oder vor seiner Wiederwahl einen SPD-Unterstützerkreis. Sie sei auch SPD-Mitglied und da sei jeder gefragt worden, was er denn leisten könne. Angefangen von Hausbesuchen bis Stände betreuen. Und sie hat gesagt, ich kann Spenden sammeln. Und sie hat gesagt, sie hätte nie einen Cent angenommen. Sie hat einfach SPD-nahe Menschen angesprochen, hat gesagt, wie viel kannst du spenden? Und das Geld sei dann direkt auf dem Konto der SPD gelandet. Da hätte sie gar nichts mit zu tun gehabt. Und ansonsten ist natürlich einiges auch so ein bisschen fraglich. Also sie hat gesagt, sie habe Peter Feldmanns damaliger Freundin den Job gegeben, weil sie die Frau eloquent und super fand. Die hatte zwar noch keine Qualifikation, aber sie hatte, es geht ja um eine deutsch-türkische Kita, den kulturellen Hintergrund. Da hätte alles gepasst. Das hätte nichts mit dem Oberbürgermeister zu tun gehabt. Und dass sie übertariflich bezahlt wurde, und zwar deutlich, das sei ganz normal. Im Rhein-Main-Gebiet sei alles teuer. Fachkräfte müsse man sich so holen. Auch der Dienstwagen kommt dazu. Aber ob das alles vom Gericht auch so gewürdigt wird, wie sie das heute gesagt hat, da setze ich dann doch mal ein Fragezeichen dahinter.
Sagt unser Reporter Frank Angermund. Am Mittwoch wurde der Prozess gegen den früheren Oberbürgermeister in Frankfurt, Peter Feldmann, fortgesetzt. Tja, und Feldmann wurde ja bekanntermaßen von den Frankfurter Bürgern abgewählt. Die Parteien in Frankfurt bringen sich nun schon mal in Position für den bevorstehenden OB-Wahlkampf. Denn im März wird in Frankfurt ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. Bei den Grünen, aktuell stärkste Kraft in Frankfurt, hat eine Findungskommission der Partei Manuela Rottmann als Kandidatin vorgeschlagen. Hanna Immich.
Der Wahlkampf beginnt schon, sagte Manuela Rottmann auf der Pressekonferenz in der Evangelischen Akademie in Frankfurt am Vormittag. Sie freue sich auf die Herausforderung und wolle mithelfen, als starke Oberbürgermeisterin Frankfurt bis 2035 klimaneutral zu machen.
Frankfurt 2035 wird ein Projekt, was die ganze Stadtgesellschaft erfasst. Es wird erfordern, dass wir eine ambitionierte Sozialpolitik machen, eine ambitionierte Wirtschaftspolitik und eine ambitionierte Umwelt- und Klimaschutzpolitik. Und das in den Mittelpunkt zu stellen, das ist mein wichtigstes Projekt.
Rottmann ist in Frankfurt keine Unbekannte. Geboren in Würzburg, hat die heute 50-Jährige in Frankfurt studiert, in verschiedenen Stadtteilen gewohnt und kennt auch die Kommunalpolitik sehr gut, die sie sehr schätzt.
Naja, in Frankfurt kommt man nicht mit 2, 3 dünnen Argumenten durch, sondern die Leute fragen nach, die hinterfragen auch, was man tut. Und das ist gut so, das finde ich richtig.
Die studierte Juristin war von 2006 bis 2012 Umweltdezernentin der Stadt unter der langjährigen Oberbürgermeisterin Petra Roth von der CDU. Von der habe sie viel gelernt, erzählt sie, trotz manchmal unterschiedlicher politischer Überzeugungen.
Was ich an ihr sehr geschätzt habe, ist, sie hat immer Verantwortung übernommen und sie hat sich nicht weggedruckt, wenn es schwierig oder stürmisch wurde. Und ich finde, das muss eine Oberbürgermeisterin auch. Sie muss stehen im Wind und sie muss auch Debatten dann führen, wenn sie nicht einfach sind.
Auch sie wolle sich in Frankfurt hinter ihre Dezernentinnen und Dezernenten stellen und ihnen den Rücken stärken bei der politischen Arbeit. Die Grünen-Politikerin hat in ihrer beruflichen Karriere schon einiges ausprobiert und gesehen, war unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin und nach ihrer Zeit im Römer juristische Referentin für die DB Netz AG. Aktuell ist sie Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Die Frankfurter Grünen-Chefin Julia Frank sieht in Manuela Rottmann genau die starke Persönlichkeit, um den OB-Wahlkampf zu gewinnen.
Meine Wunsch-Oberbürgermeisterin vernetzt Frankfurt auch sehr viel stärker wieder mehr mit Deutschland. Und da ist nicht nur der Städtetag, sondern da ist natürlich auch wichtig die Kontakte, die sie über die Jahre geknüpft hat auf Landes- und Bundesebene.
Vorgeschlagen wurde Rottmann von einer Findungskommission der Grünen. Die Idee war neu und von der grünen Basis so gewollt, um basisdemokratisch eine geeignete Kandidatin oder Kandidat zu finden. Zusammengesetzt aus allen Bereichen der Grünen hat die Kommission sich über Wochen 10 verschiedene Personen angeschaut und sich letztlich für Manuela Rottmann entschieden.
Ob sie wirklich OB-Kandidatin der Grünen in Frankfurt wird, entscheidet am Samstag die grüne Basis auf der Kreismitgliederversammlung. Reporterin Hanna Immich hat berichtet. Die Zahl der Ermittlungen zu organisierter Kriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr mit rund 700 einen neuen Höchststand erreicht. Neben Rauschgift- und Waffengeschäften geht es dabei auch um Menschenhandel, Geldwäsche, Wirtschafts-, Schleusungs- und Clankriminalität. Tja, wie können da die Sicherheitsbehörden Schritt halten mit diesen kriminellen Entwicklungen? Auf diese Frage will die am Mittwoch begonnene Herbsttagung des Bundeskriminalamts in Wiesbaden Antworten geben. Wolfgang Hetfleisch.
Die Herausforderungen an die Sicherheitsbehörden sind groß, besonders im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, also gegen Gruppierungen, die viel Geld, Macht und Beziehungen besitzen. BKA-Präsident Holger Münch hat es bei der Herbsttagung so beschrieben.
Die Täter arbeiten hochkonspirativ, sind anonym vernetzt und immer häufiger bewaffnet. Die UK verdient Milliarden. Das kriminell erworbene Geld wird dann in neue Straftaten investiert oder für legale Geschäftsmodelle genutzt. Damit besteht auch die Gefahr, dass das Gewaltmonopol des Staates unterwandert wird.
Dass das nicht übertrieben ist, hat sich in 2 Nachbarländern gezeigt. In Belgien wurden Pläne zur Entführung eines Ministers aufgedeckt. In den Niederlanden erschossen im vorigen Jahr mutmaßliche Auftragsmörder den Journalisten Peter de Vries auf offener Straße. Er war der Drogenmafia auf der Spur. Für den Kriminologen und Strafrechtler Robin Hofmann von der Universität Maastricht ein Alarmsignal.
Dass die organisierte Kriminalität so weit geht und tatsächlich gezielt Journalisten ins Visier nimmt, das war relativ neu. Es hat ganz klar eine neue Qualität erreicht und eine neue Qualität der Brutalisierung. Wir wissen heute, dass eine Reihe von Journalisten sich nicht mehr trauen, wirklich frei über die organisierte Kriminalität in den Niederlanden zu berichten.
Bislang sei Deutschland von solchen Zuständen verschont geblieben, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Wiesbaden. Doch es gebe keine Garantie, dass das auch so bleibe.
Das alles kommt den Menschen in Deutschland vielleicht weit weg vor, aber es passiert direkt vor unserer Haustür. Auch das Gewaltpotenzial der Gruppierung in Deutschland ist sehr hoch. Zwar hat es hier noch keine spektakulären Fälle wie in den Niederlanden und Belgien gegeben, aber zurücklehnen können wir uns deshalb nicht, denn wir müssen mit aller Macht verhindern, dass es so weit kommt.
Mit einem Bündel von Maßnahmen will Faeser deshalb gegen die organisierte Kriminalität vorgehen. Nach ihren Vorstellungen soll es zum Beispiel leichter werden, Vermögen zu beschlagnahmen, falls deren Herkunft verschleiert wird.
Wenn diese Auskünfte nicht erteilt werden oder nach Märchen klingen, müssen wir diese Leute packen, wo es ihnen am meisten wehtut, beim Geld. Das heißt, dass die verdächtigen Vermögenswerte, dem Wirtschaftskreislauf entzogen und gegebenenfalls auch eingezogen werden können.
Faeser sprach sich außerdem für ein einheitliches Register für Wohn- und Gebäudeeigentum aus. Und sie bekräftigte ihren Vorschlag, bei Bargeldtransaktionen eine Höchstgrenze von 10.000 Euro einzuführen. Dass in Deutschland auch größere Geschäfte noch immer in bar abgewickelt werden können, nutzen Kriminelle gern, um Geld aus illegalen Geschäften zu waschen. Dass es schwierig ist, kriminelle Netzwerke aufzudecken, liegt laut BKA-Präsident Holger Münch auch an den Möglichkeiten, die das Internet Verbrechern bietet, etwa durch verschlüsselte Kommunikation.
Das war ein Bericht von Reporter Wolfgang Hetfleisch. Anfang nächsten Jahres soll das Deutschland-Ticket kommen, für 49 Euro. Darauf hatten sich Bund und Länder geeinigt und auch auf die gemeinsame Finanzierung. Aber vieles ist noch unklar, ob die Einnahmen ausreichen werden, um den ÖPNV zu finanzieren und auszubauen. Tja, im Landtag wurde nun debattiert, ob diese Rechnung aufgeht. Aus Wiesbaden berichtet Andreas Meyer-Feist.
Ein Morgen wie jeder andere, ein Bahnhof wie viele in Hessen. Pendler in Griesheim im Kreis Darmstadt-Dieburg warten auf den Zug. Alternativlos für viele.
Ich bin auf die öffentlichen Verkehrsmittel absolut angewiesen, weil ich Pendler bin mittlerweile. Und das wäre natürlich schon toll, wenn das 49-Euro-Ticket kommen würde, weil im Moment zahlt man ja doch ganz schön drauf.
49-Euro-Ticket ja, aber die Bahnzeiten kürzen, nein.
So wie die Pendler in Griesheim denken viele auch in der Politik. Ein gutes Angebot, aber billig allein reiche nicht. Und auch Tarek Al-Wazir schien nicht vergessen zu haben, woher nochmal genau das kommt mit dem Fahrplan lesen und was es überhaupt bedeutet, von A nach B zu kommen, geldmäßig.
Ein Monatsticket im RMV von Fulda nach Wiesbaden kostet momentan 299 Euro. Das wird in Zukunft 49 Euro kosten.
Auch Jörg Michael Müller von der CDU sprach von einer guten Sache. Wenn auch billig allein noch nicht gut sei. Entscheidend,
dass wir eine bessere Streckenführung, eine umfangreichere Streckenführung und eine Verbesserung der Linien insgesamt brauchen. Und das ist auch Ziel jeglicher Politik, jedenfalls hier in Hessen.
Die Hoffnung der Politik in Hessen, dass man Kurs halten kann, und so verlief denn auch die Debatte im Landtag nach dem Muster, besser in der ruhigen Mitte des Stroms manövrieren als in den Untiefen. Die zeigten sich am Rande, etwa bei der Bezahlbarkeit des Projekts. Seniorentickets und Schülertickets sollen im neuen Angebot aufgehen, wobei es beim Semesterticket noch offene Fragen gibt. Die grüne Verkehrspolitikerin Karin Müller hofft auf viele Neukunden.
Ein Ticket, einfach einsteigen und losfahren. Man hat dann sozusagen ein So-Da-Ticket. Es ist sowieso da. Man nutzt dieses Ticket statt bisher das Auto, was sowieso da steht.
Ihr SPD-Kollege Tobias Eckert warnte vor Übermut und schaute in Richtung Regierungsbank zu Verkehrsminister Al-Wazir.
Sich hier immer hinzustellen als Mr. 300%, er hätte die Mobilität von morgen alleine erfunden und würde sagen, was passiert. Aber am Ende zahlt der Bund und die Kommunen, meine Damen und Herren. Das ist für Landespolitik eindeutig zu wenig.
Stefan Naas von der FDP zitierte aus der grünen Vorlage zur heutigen Debatte.
Da heißt es ja in dem Antrag, Sie haben es erfunden. Es fehlt nur noch, dass da drin steht, Tarek Al-Wazir hätte auch die Eisenbahn erfunden, 1835 in Deutschland. Das hätte noch gefehlt.
Axel Gernke von den Linken kritisierte die 49 Euro als viel zu teuer für Menschen mit wenig Geld, die mit dem 9-Euro-Ticket noch gut unterwegs sein konnten.
Das Motto müsste heißen, von Hessen lernen heißt Griechen lernen.
Und Klaus Gagel von der AfD saß gerade andersherum. Er forderte ein 79-Euro-Ticket.
Wer hier von der Schuldenbremse noch redet, aber gleichzeitig viel Geld versenken will, der verkennt, dass wir ein erhebliches Haushaltsrisiko haben.
Eine Erwartung einte alle Parteien. Das Mobilität nicht nur günstiger wird, sondern auch besser.
Das war ein Bericht aus Wiesbaden zur Debatte im Landtag über das 49-Euro-Ticket von Andreas Meyer-Feist. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen, und die Sendung gibt's wie immer auch in der ARD-Audiothek zu hören.